Mir ist das immer wieder eindrücklich, wenn ich in der Straßenbahn sitze oder in der S-Bahn und den Menschen ins Gesicht sehe. Dann grübelt man und denkt, was geht jetzt in den Köpfen vor? So viele Menschen schauen irgendwo in die Ferne. Andere sehen traurig und verdrossen aus. Aber ich weiß nicht, wie oft das vorkommt, dass man sagen könnte, es sitzt einer drunter, dem spürt man es direkt ab, dass ihm die Freude am Leben aus allen Knopflöchern herausdrückt. Es sind doch sehr viele Menschen um uns her, wo man ahnt, die sind belastet und beschwert mit Sorgen. Man spricht ja sehr viel bei uns im Umgang miteinander von der Freude am Leben und dass es Spaß machen muss, das Leben. Warum macht es eigentlich so wenig Spaß? Ich will mal eine Behauptung heute Abend aufstellen und sagen, die meisten Leute haben nur deshalb Spaß am Leben, weil sie zum Sterben keinen Spaß haben. Also die Alternative, die ist so negativ. Dann sagen sie, also was soll ich denn sonst tun? Das Leben, das ist doch immerhin noch das Beste, was man haben kann. Und wahrscheinlich sind mehr Leute, als man sich vorstellt, auf der Flucht vor dem unheimlichen Abgrund des Lebens. Leben heute wird immer, wie Andrea vorhin erzählt hat, Leben wird gelebt am Rande, am Abgrund. Wenn ich aus dem Bethesda rausgehe, nachdem ich Krankenbesuche gemacht habe, bin ich froh, dass ich diese Welt hinter mir lassen kann. Wenn ich meinen Talar ausziehe im Friedhof und denke, jetzt geht es wieder hinein ins Leben. Der große Gegenpol zum Sterben. Spaß am Leben, nun schöpft das Leben nochmal aus. Nimm doch vom Leben, hol dir, was du willst. Natürlich ist das Leben ein Stück von mit Eile und Leidenschaft ausgeschöpfte Lebensmöglichkeit. Mir hat es vorhin im Film Eindruck gemacht, wie Jesus seine Einladung vergleicht mit der Einladung zum Fest. Er will, dass wir hier in dieser Welt teilhaben an einer rauschenden Festesfreude, dass wir von ihm bedient und bewirtet werden. Wir hatten erst vor ein paar Sonntagen darüber hier ausführlich gepredigt, über diese Geschichte, wo Jesus sagt, alles schon hingestellt. Ich möchte Sie noch einmal bitten, das bei sich zu überlegen. Jesus ist der Meinung, dass er Sie bewirten kann, Ihnen voll einsetzt, dass er ganze Köstlichkeiten für Sie bereit hat. Denken Sie nicht, das wäre nur so ein Traum, sondern Jesus will in Ihrem Leben anfangen, Sie zu erquicken, Sie zu sättigen, Sie fröhlich zu machen, Sie aufzurichten. Nicht, dass Sie meinen, ich könnte das, ich müsste Sie enttäuschen. Und viele Leute, die ärgern Sie und sagen, der Pfarrer hat mich enttäuscht. Sicher, dass Jesus in Ihr Leben hinein, Jesus Christus selbst, in Ihr Leben hinein, das gibt, wenn er Sie ermutigt, wenn er Ihnen Kraft gibt. Das ist das Beste, was ein Mensch finden kann. Damals sind die Leute gekommen und sagten, ich will nicht zum Fest, ich habe wichtige Abhaltungsgründe. Und bis heute wird die Einladung Jesu häufig abgeschlagen. Und Leute sagen, ich kann nicht, ich habe keine Zeit, ich komme nicht dazu. Die meisten Menschen lehnen Jesus ab. Nicht aus Überzeugung oder weil sie wirklich Gründe dagegen hätten. Wahrscheinlich nur, weil sie beschäftigt sind. Und die Gründe, die sie dort vorschieben, sind sehr einleuchtend. Einer leuchtet mir sehr ein. Gestern hat mich meine Tochter daran erinnert, dass wir heute den 17. Hochzeitstag haben. Also wenn man heiratet, ist ein wichtiges Geschäft. Ich habe ein Weib genommen. Da ist doch gerade ein wichtiger Moment. Da kann ich doch nicht jetzt zum Fest kommen. Der andere sagt, ich habe einen Joch-Ochsen gekauft. Das war damals so eine Spezialausgabe von einem Lastwagen, eines Transportmittels, das man damals hatte. Ich musste das zuerst mal bestaunen, meine PS bewundern und die Kraft so richtig mal spüren, die da in den Zeilen liegt. Der freut sich doch darüber. Und wer hat heute nicht ein Gefühl, was ein Grundstück wert sein kann? Haben Sie Grundstücke? Oh, das ist aber reich. Also der sagt, ich muss mein Grundstück besehen und da kann ich Geld draus machen. Und das ist, wenn einer spekuliert, da Er kommt doch im Moment überhaupt nicht dazu. Man kann sein Leben füllen mit viel Wichtigem. Heiraten ist nicht böse. Ich bin jedenfalls der Meinung. Und wer Grundstück besitzt, das ist nichts Schlechtes. Wohl dem, der hat. Und wer ein gutes Transportmittel hat, kann froh sein zu dem, das kein Öl braucht. Ein Ochsen braucht kein Öl. Die gute Sache, der kann sich also freuen. Aber sie haben die Einladung Jesu drüber verloren. Wenn wir über aller Beschäftigung, Kirchlichkeit, Lebensaufgaben, die wir haben, nie begriffen hätten. Jesus will mich zu seinem Fest einladen, will mich bedienen. Es ist gut, dass die andere Geschichte noch kam von diesem Sohn, der in die Fremde lief. Man kann die Einladung überhaupt nur begreifen. Da, wo die anderen Lebensziele zerbrochen sind. Das ist tragisch, aber wahr. Und jeder von uns hat sich aufgemacht und hat sich draufgestürzt auf die Güter dieser Welt. Wir haben uns hingehängt an so viel, wo wir gemeint haben, da habe ich Leben. Ich denke an viele Menschen, die uns bitter sagen, warum ist in meinem Leben dies zerbrochen? Sagen Sie, warum ist eigentlich bei dem Sohn, der in die Fremde zog, das Missglück? Das muss nicht missglücken. Wenn man mit viel Geld in die Ferne zieht und ein rauschendes Leben hat, das geht ja oft gut. Es können die großen Chancen Gottes sein, wenn er uns Dinge zerbrechen lässt, die uns heilig waren und die uns zum Schönsten im Leben gehört haben, zum Wichtigsten und Kostbarsten. Und ich weiß, wie weh das uns tut, weil wir sagen, da hing doch mein Herz dran. Ich habe gedacht, an der Bindung an diesen Menschen liegt mein Glück. Und es zerbrach. Ich habe gemeint, dieser Posten, der mir übertragen wird, da hing das Leben dran. Wie viele Leute sind bitter über einem Erbe, das ihnen nicht geteilt wurde. Es sind so viele enttäuschte Lebenshoffnungen. Unter uns sitzen einige, die haben ihren Mann im Krieg verloren. Wie lange ist das her? 36 Jahre her. Mindestens. Zerbrochene Lebenshoffnungen. Und an der Stelle fängt einer an zu fragen, was ist Leben? Leben ist doch mehr als nur vegetieren. Leben ist doch mehr als nur sich mit Träumen zu zermattern. Er hat die Hungergefühle, er spürt noch, ich müsste eigentlich satt werden, aber bin ich satt. Er will haben, er will sich sättigen, aber niemand gibt es ihm. Diese Sehnsuchtsträume, wenn sie einmal heute innehalten, in unserem 20. Jahrhundert, in dieser Zeit der unendlichen Träume, der großen Reisewelle, wo man in die fernen Kontinente fährt und sich erträumt des Lebensglücks. Und es ist ein Aussteigerleben, vor 3 Wochen raus aus allen Bindungen, aber es ist nicht sein Leben. Diese krampfhaften Versuche, sich zu emanzipieren, sich zu befreien, raus aus meiner Rolle. Die Mutter, die sagt, ich will nicht mehr in dieser Rolle sein. Ich kann das nicht mehr aushalten. Diese Berufswechsel, die wir heute haben, die so typisch sind für unsere Zeit, dass man meint, noch einmal wo ganz anders einsteigen können, bis zu dem, dass ein Mann, wenn er anfängt zu merken, dass er graue Haare bekommt, dass er denkt, jetzt wechsle ich nochmal die Frau, vielleicht kriege ich das Leben nochmal, vielleicht finde ich es noch, diese Träume, die sich nirgendwo erfüllen, dieser Betrug, dass man meint, wenn ich nur etwas von dem, was mich umgibt, auswechsle. Wenn ich nur etwas von dem, was diese Welt ausmacht, habe, dann werde ich erfüllt. Und das, was wir Christen so oft verschweigen und nicht ganz deutlich sagen, auch in unserer Zeit, wo man meint, das Glück des Menschen hänge an seiner Wohnung und an seinem Gehalt und an den Gütern und an den menschlichen Verhältnissen, in denen wir leben, das ist ja alles sehr wichtig. Aber das macht das Leben nicht aus. wie wir es heute doch so klar sehen in der Fülle, die uns gegeben ist in unserer Zeit, sondern dass einer in sich lässt. Dass einer sagt, ich bin meinem Vater davongelaufen. Das Leben, diese unmittelbare Liebesbegegnung mit dem lebendigen Gott ist, meinem Vater. Und dass ich zurückkehren darf, jetzt wird so ungeheuer, wo dieser Herr mich erwartet und sagt, komm zu Ende. Ich habe auf dich gewartet. Gott hat auf sie gewartet. Mit all der Schuld, mit all den Enttäuschungen, sie dürfen kommen. Dann legt er die Hände um ihren Hals. Und dann sagt er, mein Sohn, wiedergefunden, wie ein Schlüssel, der ins Schloss hat. Das ist seines Lebens Bestimmung. Was sie sind und tun, hat nur seine Bestimmungen gegenüber auf den lebendigen Gott. Einen anderen Lebenssinn, eine andere Lebenserfüllung gibt es nicht. Das wäre verfehlt, das wäre Missbrauch. Wozu hat mich Gott so geschaffen? Warum bin ich so und nicht anders? Warum hat er mir diese Gaben und diese Kraft gegeben? Weil Gott mich so in seinem Gegenüber haben will. Und wenn mich die Menschen nicht verstehen, wenn ich den Menschen nicht wert bin, wenn ich nur für Gott brauchbar werde, wenn ich nur von ihm benutzt werden kann. Aber oft darüber nachgedacht, wie das war, als dieser Sohn nach Hause kam. Er sagt, alles, was dem Vater gehört, gehört mir. Sie dürfen durch diese Welt ziehen und sagen, das gehört alles mir. Oder alles in meine Hand gegeben. Christen sagen Ja zur Welt, Ja zum Leben, Ja zur Schönheit, Ja zur Kunst, Ja zu den Dingen, Ja zum Essen und zum Trinken und zum Freuen und zum Urlaub machen und zu allen schönen Sachen, aber von Gott her genommen, für ihn gelebt. Das darf ich gebrauchen zur Ehre meines Gottes. Was ist denn das, wie dieser Sohn lebt? Es ist alles in der Dankbarkeit gelebt. Wenn wir als Danke sagen, dann ist das wie so eine Erledigung. Danke, dann bin ich meine Schuldigkeit los. Ich habe ja Danke gesagt, es ist ja alles gut. Die Bibel meint etwas ganz anderes. Danken heißt Gott preisen. Danken heißt dieses Leben nehmen. Wie konnte das nur ein Gegensatz werden zu Gott? Wie konnte dieses Leben uns trennen von Gott? Wie konnte dieses Leben uns versuchlich werden? Wie ist das noch möglich, dass Dinge dieser Welt sich zwischen mich und Gott stellen? Wie sollte ich noch je Befriedigung finden, ohne dass Gott mir dies in die Hand gibt? Wie will ich noch etwas tun? Wenn wir jetzt vor konkreten Entscheidungen stehen, wider ihn, wider sein Gebot, wird doch nicht glücklich. Es kann mich ja gar nicht befriedigen. Dann lassen Sie dieses Bild heute Abend nur stehen, wenn Sie nach Hause gehen. Ich darf sagen, Vater, ja Vater, mein Vater, der ewige Gott, mein Vater. Als wir am Anfang dieses Jahres einen Rundfunkgottesdienst hatten, hat mich Pfarrer Kuhn, der Rundfunkpfarrer, darauf aufmerksam gemacht und gesagt, gebrauchen Sie in Ihren Predigten bitte nie das Wort Vater. Die Leute haben so schlechte Erfahrungen mit ihren Vätern gemacht und dann verbinden sie das gleich. Nein, umgekehrt ist, ich weiß doch was, die irdischen Väter für komische Typen sind. Ich bin ja einer davon. Ich hoffe, dass meine Kinder jetzt nicht an mich denken, sondern dieses Bild, das ich nie deckt mit den nervenschwachen Gestalten, die immer gleich auf den Tisch buckeln und die keine Geduld haben, sondern diese unendliche Geduld. Der Vater, der himmlische Vater, der heute Abend keine Ruhe findet, wenn das eine der eine nicht ihn findet. Das hat uns bewegt heute Abend, wie wir diese Veranstaltung machen wollten, dass da einer heute Abend vielleicht sich lange überlegt, soll ich kommen oder nicht, und dann sitzt du dabei dass wir das als Ruf weitergeben. Gott sucht dich. Deine Probleme, die du nicht lösen kannst, deine Nöte, deine Sorgen, und will Leben geben, lohnendes Leben. Er will gerade dort, wo so viel zerbrochen ist und die Enttäuschungen im Leben so groß geworden sind, Leben geben. Leben. Er will hineinreden in die Traurigkeiten unseres Lebens und will alles in sein Licht stellen. Ich wollte, dass sie Leben finden. Und bitte. Herr, du weißt um so viele Enttäuschungen bei uns und wie viel auch zerbrochen ist. Es waren nicht nur Träume, sondern oft auch ganz normale Erwartungen, die wir hatten. Hoffnungen auf Gesundung, auf Kraft, auf Treue und Liebe. Und das hat sich nicht erfüllt. Wir wollen dir danken, dass du dich uns selbst, nicht nur Dinge, sondern du willst dich uns ganz schenken. Dass wir jeden Tag, jeden Augenblick vor dir leben dürfen. Dass wir heimkehren dürfen in dein Vaterhaus. Und dass du jeden von uns nun aufnehmen willst, annehmen willst. Schuld auslöschen, vergeben und seltsame und sündige Menschen gerecht machen. Darüber danken wir dir. Wir bringen nun alles vor dich, was uns beschäftigt und bewegt, was wir an Aufgaben und Verpflichtungen haben und was wir an Wünschen und Bitten haben. Herr, rede du in unser Leben hinein, dass wir dich erkennen, den schenkenden Gott. Und dass wir glücklich werden über deinem Dasein, über den Frieden, den du uns zusprichst. Geh mit uns hinein in diese Nacht, in den morgigen Sonntag und lass uns fröhlich sein vor dir. Gib uns einen Blick, dass wir dich erkennen und dir glauben können, fest vertrauen und durch alle Widrigkeiten unseres Lebens dir fröhlich unsere Lieder singen. Wir bitten heute Abend auch für die, die angefochten und leiden sind, die krank sind, sei du jetzt bei ihnen, gib du auch ihnen diesen Blick auf dich, dass sie fröhlich werden können. Im Glauben an dich. Amen.